durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe durch die Bibel, diesmal mit der letzten Sendung zum zweiten Buch der Könige. Zu Anfang steht noch einmal die Regierungszeit von König Josia im Mittelpunkt. Nachdem seine beiden Vorgänger fast 60 Jahre lang ein schlechtes Vorbild waren für ihre Untertanen, empfindet man ihn als einen wahren Segen für das Volk Gottes. Denn Josia hat nicht nur einen Blick für den desolaten baulichen Zustand des Tempels in Jerusalem, sondern auch für den desolaten geistlichen Zustand des Volkes. Während seiner Regierungszeit kommt es im Südreich Juda zu einer tiefgreifenden geistlichen Erneuerung, die er jedoch nicht von vornherein geplant hat, sondern ein Gesetzbuch, das für lange Zeit unbeachtet in irgendeiner Ecke des Tempels vor sich hingeschlummert hat, reißt ihn aus der Ruhe. Denn er erkennt, ein weiter so wie bisher darf es nicht geben, sonst ist das Königreich Juda dem Untergang geweiht. König Josia sorgt in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts vor Christus für umfassende und zugleich schonungslose Reformen im Südreich Juda. Überall lässt er alte Kultstätten zerstören, zerbricht Götzenbilder und Steinmale und bekämpft zum Teil auch diejenigen, die an der Verehrung fremder Gottheiten festhalten. Dabei dringt er auch auf das Gebiet des ehemaligen Nordreiches Israel vor, das von den Assyrern vereinnahmt worden war. Denn die Abgötterei im Nordreich war rund 300 Jahre zuvor ein wesentlicher Grund dafür gewesen, warum es zu einer Spaltung Israels in ein Nord- und in ein Südreich gekommen war. Die Antriebsfeder für Josias Reformen ist ein Gesetzbuch, das ein Priester unverhofft im Tempel wiederentdeckt hat. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um das 5. Buch Mose oder um einen Teil davon. Denn das 5. Buch Mose enthält viele Gesetze und Regelungen, die ausdrücklich für die Zeit nach der Wüstenwanderung der Israeliten und nach der Landnahme Kanaans bestimmt sind. So heißt es dort zum Beispiel am Anfang von Kapitel 12, dies sind die Gebote und Rechte, die ihr halten sollt, dass ihr danach tut im Lande, das der Herr, der Gott deiner Väter dir gegeben hat, es einzunehmen, solange du im Lande lebst. Zerstört alle heiligen Stätten, wo die Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben. Es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter grünen Bäumen. Und reißt um ihre Altäre und zerbrecht ihre Steinmale und verbrennt mit Feuer ihre heiligen Pfähle, zerschlagt die Bilder ihrer Götzen und vertilgt ihren Namen von jener Stätte. Genau nach diesen Anweisungen aus dem 5. Buch Mose ist König Josia nach dem Auffinden des fraglichen Gesetzbuches vorgegangen. Und er setzt eine weitere Bestimmung aus dem 5. Buch Mose in die Tat um. Er sorgt für eine große gemeinsame Feier des Passafestes in Jerusalem. Ursprünglich, darauf habe ich in der letzten Sendung schon hingewiesen, ursprünglich war das Passafest ein Familienfest. Nach der Landnahme Kanaans wurde es deshalb in vielen Dörfern und Städten gefeiert, bis schließlich unter König Salomo der Tempel in Jerusalem zum zentralen Ort der Verehrung Gottes wurde. Zu einer Zeit, als das noch Zukunftsmusik war, wurde im 5. Buch Mose Kapitel 16 bereits festgelegt, du darfst nicht Passa schlachten in irgendeiner deiner Städte, die dir der Herr dein Gott gegeben hat, sondern an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, dass sein Name da selbst wohne. Diese Bestimmung wird unter König Josia nun endlich in die Tat umgesetzt, indem er die Israeliten zu einer großen Passafeier in Jerusalem zusammenruft. Das Passa erinnert ja an den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Der Pharao hatte sich damals geweigert, sie freiwillig ziehen zu lassen. Deshalb schickte Gott insgesamt 10 Plagen über die Ägypter. Die letzte bestand darin, dass Gott in einer ganz bestimmten Nacht die Erstgeborenen in jedem Haus tötete. Doch die Erstgeborenen der Israeliten wurden verschont, weil die Israeliten die Türpfosten jedes Hauses, das sie bewohnten, mit dem Blut eines geopferten Lammes bestrichen. An diesen gekennzeichneten Häusern, so hatte Gott versprochen, wollte er gnädig vorübergehen. Das Opferlamm musste also sterben, um durch sein Blut menschliches Leben zu retten. Dass Jesus etwa 1300 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten während des Passafestes in Jerusalem starb, war also kein Zufall. Die symbolische Bedeutung des Todestages Jesu war für jeden Menschen in Israel mit Händen zu greifen. Und der Apostel Paulus schrieb später in seinem ersten Brief an die Korinther: Auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Wie König Josia die Menschen dazu aufruft, gemeinsam in Jerusalem das Passafest zu feiern, das wird im zweiten Buch der Könige, Kapitel 23, ab Vers 21 beschrieben. In der letzten Sendung habe ich die betreffenden Verse bereits vorgelesen. Auch wird nochmals in wenigen Worten zusammengefasst, wie Josia gegen die Götzenverehrung im Lande vorgegangen ist. Schließlich heißt es dann in Vers 25 über König Josia: Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Aber die erneute Hinwendung des Volkes zu Gott kann das, was in der Vergangenheit geschehen ist, nicht rückgängig machen. Und so wird ab Vers 26 berichtet: Doch kehrte sich der Herr nicht ab von dem Grimm seines großen Zorns, mit dem er über Juda erzürnt war, um all der Ärgernisse willen, durch die ihn Manasse erzürnt hatte. Der abergläubische Großvater Josias ist gemeint. Und der Herr sprach: Ich will auch Juda von meinem Angesicht tun, wie ich Israel weggetan habe, und will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt habe, Jerusalem, und das Haus, gemeint ist der Tempel, von dem ich gesagt hatte, mein Name soll dort sein. Was aber mehr von Josia zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Zu seiner Zeit zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, herauf gegen den König von Assyrien an den Strom Euphrat. Und der König Josia zog ihm entgegen. Aber Necho tötete ihn in Megiddo, als er ihn sah. Soweit die Verse 26 bis 29. Zwischen den mächtigen Assyrern und den Ägyptern kommt es also zu einer militärischen Konfrontation, in die sich König Josia einmischt. Wäre er doch lieber zu Hause geblieben, denn er wird vom Pharao getötet. Interessant ist die Tatsache, dass Josias Verdienste einerseits hoch gelobt werden, andererseits sind die von ihm durchgeführten Reformen dennoch nur eine Episode in der langen Geschichte Israels, die vom Ungehorsam gegenüber Gott geprägt ist. Ich lese weiter ab Vers 30. Und seine Männer brachten den Toten, also König Josia, von Megiddo und führten ihn nach Jerusalem und begruben ihn in seinem Grabe. Und das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn Josias, und sie salbten ihn und machten ihn zum König an seines Vaters Statt. 23 Jahre war Joahas alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal, eine Tochter Jermeas aus Libna. Und er tat, was dem Herrn missfiel, wie seine Väter getan hatten. Aber der Pharao Necho legte ihn ins Gefängnis in Ribla im Lande Hamat, damit er nicht mehr in Jerusalem regieren sollte, und legte eine Geldbuße aufs Land von 100 Zentnern Silber und 1 Zentner Gold. König Joahas schlägt also geistlich gesehen eine ganz andere Richtung ein als sein Vater Josia. Seine Regierungszeit beträgt gerade einmal 3 Monate. Dann wird er von Pharao Necho gefangen genommen, und zwar in Ribla im Lande Hamat, also nicht in Ägypten, sondern im heutigen Syrien. Das deutet darauf hin, dass die Assyrer in dieser Gegend an Einfluss verlieren. Der ägyptische Pharao wiederum gewinnt auch über Israel so viel Macht, dass er kurzerhand einen neuen König einsetzt, und zwar Eliakim, einen anderen Sohn von König Josia. Der ist offenbar bereit, sich dem Pharao zu unterwerfen. Ab Vers 34 wird berichtet: Und der Pharao Necho machte Eliakim, den Sohn Josias, zum König anstatt seines Vaters Josia und wandelte seinen Namen um in Joiakim. Aber Joahas, der zuvor nur 3 Monate im Amt war, den nahm er und brachte ihn nach Ägypten, dort starb er. Und Joiakim gab das Silber und Gold dem Pharao. Doch legte er eine Steuer auf das Land, um das Geld aufzubringen auf Befehl des Pharao. Von jedem unter dem Volk des Landes trieb er Silber und Gold ein, je nach seinem Vermögen, um es dem Pharao Necho zu geben. 25 Jahre alt war Joiakim, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Sebuda, eine Tochter Pedajas aus Ruma. Und er tat, was dem Herrn missfiel, wie seine Väter getan hatten. Hatten wir vorhin schon gehört, dass die Ägypter an den Fluss Euphrat zogen, um gegen die Assyrer zu kämpfen, so begegnen wir nun im vor uns liegenden Kapitel 24 einem anderen Feind der Assyrer. Ihre Nachbarn im Südosten, die Babylonier, deren Siedlungsgebiet sich ebenfalls entlang des Euphrat erstreckt, werden immer mächtiger. Sie gewinnen schließlich die Oberhand über Assyrien und auch über Ägypten. Ja, das babylonische Reich wird gewissermaßen zur ersten Weltmacht in der Menschheitsgeschichte. An diesem Punkt könnte man jetzt eigentlich zum Buch des Propheten Jeremia wechseln und dort weiterlesen. Denn er lebt in dieser Zeit und ruft die Israeliten dazu auf, zu Gott umzukehren. Und er droht ihnen an, dass man sie nach Babylon verschleppen wird, wenn sie Gott weiterhin ungehorsam sind. Jeremias Warnungen erscheinen jedoch wenig glaubwürdig, weil der babylonische König Nebukadnezar zunächst noch nicht als Bedrohung wahrgenommen wird. Außerdem werden die Israeliten von falschen Propheten beruhigt. Gott würde es niemals zulassen, dass sein Volk gedemütigt wird. Und die Stadt Jerusalem könnte allein deshalb nicht in die Hände der Babylonier fallen, weil sich doch dort Gott persönlich den Tempel als sein Heiligtum errichten ließ. Doch, wie wir vorhin schon gehört haben, Gott ist nicht angewiesen auf diesen Tempel. Bei ihm ist es schon beschlossene Sache, dass Jerusalem von den Feinden erobert und der Tempel zerstört werden wird. Hören Sie nun aus Kapitel 24 die Verse 1 bis 4. Über das Südreich Juda herrscht nun also König Joiakim, der allerdings vollkommen vom ägyptischen Pharao abhängig ist. Doch in seinem 4. Regierungsjahr wird der Pharao von der neuen Weltmacht Babylon geschlagen und das Südreich Juda muss dem babylonischen König Nebukadnezar Tribut zahlen. In unserem Bibeltext wird berichtet: Zu seiner Zeit zog herauf Nebukadnezar, der König von Babel, und Joiakim war ihm untertan 3 Jahre. Aber er wurde wieder abtrünnig von ihm. Da ließ der Herr über ihn Scharen von Kriegsleuten kommen aus Chaldäa, aus Aram, aus Moab und aus Ammon und sandte sie gegen Juda, dass sie ihn vernichteten, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch seine Knechte, die Propheten. Aber das geschah Juda nach dem Wort des Herrn, dass er es von seinem Angesicht täte, um der Sünden Manasses willen, die er getan hatte, auch um des unschuldigen Blutes willen, das er vergoss, so dass er Jerusalem mit unschuldigem Blut erfüllte. Das wollte der Herr nicht vergeben. Dieser letzte Satz, das wollte der Herr nicht vergeben, klingt manch einem von uns möglicherweise völlig fremd in den Ohren. Ja, dass Gott etwas nicht vergeben will, das scheint uns nahezu unmöglich zu sein. Dabei ist es doch so, dass sich eigentlich jeder Mensch einmal vor Gott rechtfertigen muss. Nur diejenigen, die auf Jesus Christus vertrauen und die das Angebot der Sündenvergebung annehmen, die brauchen sich vor dem Gericht Gottes nicht zu fürchten. Denn im Johannesevangelium Kapitel 5 wird Jesus mit den Worten zitiert: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Zurück zu unserem Bibeltext im 2. Buch der Könige, Kapitel 24. Nachdem König Joiakim versucht hat, den babylonischen König Nebukadnezar abzuschütteln, wurde das Südreich Juda also von mehreren anderen Völkern in Bedrängnis gebracht. Und schon endet die Berichterstattung über Jojakim. Ich lese weiter ab Vers 5. Was aber mehr zu sagen ist von Jojakim und alles, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Und Jojakim legte sich zu seinen Vätern, und sein Sohn Jojachin wurde König an seiner Statt. Und der König von Ägypten zog nicht mehr aus seinem Lande, denn der König von Babel hatte ihm alles genommen, was dem König von Ägypten gehörte, vom Bach Ägyptens bis an den Strom Euphrat. 18 Jahre alt war Jojachin, als er König wurde, und er regierte 3 Monate zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehushta, eine Tochter Elnathans aus Jerusalem, und er tat, was dem Herrn missfiel, wie sein Vater getan hatte. Zu der Zeit zogen herauf die Kriegsleute Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegen Jerusalem und belagerten die Stadt. Und Nebukadnezar kam zur Stadt, als seine Kriegsleute sie belagerten. Aber Jojachin, der König von Juda, ging hinaus zum König von Babel mit seiner Mutter, mit seinen Großen, mit seinen Obersten und Kämmerern. Und der König von Babel nahm ihn gefangen im 8. Jahr seiner Herrschaft. Soweit die Verse 5-12. Diese Gefangennahme, die vermutlich im Jahr 597 vor Christus stattgefunden hat, wird auch als babylonische Gefangenschaft oder als babylonisches Exil bezeichnet. Die erste Wegführung trifft König Jojachin und seine Beamten, aber beispielsweise auch zahllose Handwerker und Kriegsleute. Weiter ab Vers 13. Und er, der babylonische König Nebukadnezar, nahm von dort weg alle Schätze im Hause des Herrn und im Hause des Königs und zerschlug alle goldenen Gefäße, die Salomo, der König von Israel, gemacht hatte, im Tempel des Herrn, wie denn der Herr geredet hatte. Und er führte weg das ganze Jerusalem, alle Obersten, alle Kriegsleute, 10.000 Gefangene und alle Zimmerleute und alle Schmiede und ließ nichts übrig als geringes Volk des Landes. Und er führte weg nach Babel Jojachin und die Mutter des Königs, die Frauen des Königs und seine Kämmerer. Dazu die Mächtigen im Lande führte er auch gefangen von Jerusalem nach Babel. Und von den besten Leuten 7.000 und von den Zimmerleuten und Schmieden 1.000, lauter starke Kriegsmänner, die brachte der König von Babel gefangen nach Babel. Und der König von Babel machte Matanja, Jojachins Oheim, zum König an seiner Stadt und wandelte seinen Namen um in Zedekia. Soweit die Verse 13-17. Zedekia, ein Oheim Jojachins, also ein Onkel von ihm, übernimmt die Regierungsgeschäfte. Doch obwohl er nun vollkommen unter dem Eindruck all der schockierenden Erlebnisse steht, verändert er seine Haltung Gott gegenüber nicht. Er tat, was dem Herrn missfiel. Direkt verwundert bin ich darüber allerdings nicht, denn es ist häufig so, dass der eine durch schwere Schicksalsschläge zur Besinnung kommt und geläutert wird, während der andere sein Herz noch mehr verhärtet und innerlich bitter wird. Zedekia ist übrigens der letzte König des Südreiches Juda, beziehungsweise von dem, was vom Südreich noch übrig ist. Als sich Zedekia gegen Nebukadnezar auflehnt, geht dieser mit seinen Truppen erneut, also zum 3. Mal, gegen Jerusalem vor. Beim 1. Mal hatte der damalige König des Südreiches, Jojakim, lediglich Tributzahlungen an Nebukadnezar leisten müssen. Beim 2. Mal, zur Zeit König Jojachins, wurden dann bereits viele Israeliten in die Gefangenschaft nach Babylon weggeführt. Und als König Nebukadnezar nun zum 3. Mal gegen Israel vorgeht, das inzwischen von König Zedekia regiert wird, kommt es zur Zerstörung Jerusalems und zur Wegführung eines weiteren Teils der Bevölkerung. Darüber wird in unserem Bibeltext ab Vers 18 berichtet. Dort heißt es, 21 Jahre alt war Zedekia, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal, eine Tochter Jemeias aus Libna. Und er tat, was dem Herrn missfiel, wie Jojakim getan hatte. Denn so geschah es mit Jerusalem und Juda um des Zornes des Herrn willen, bis er sie von seinem Angesicht wegstieß. und Zedekia wurde abtrünnig vom König von Babel. Im 9. Jahr seiner Herrschaft, am 10. Tag des 10. Monats, zog heran Nebukadnezar, der König von Babel, mit seiner ganzen Macht gegen Jerusalem, und sie belagerten die Stadt und bauten Bollwerke um sie her. So wurde die Stadt belagert bis ins 11. Jahr des Königs Zedekia. Aber am 9. Tage des 4. Monats wurde der Hunger stark in der Stadt, so dass das Volk des Landes nichts mehr zu essen hatte. Da brach man in die Stadt ein, und der König und alle Kriegsmänner flohen bei Nacht durch das Tor zwischen den zwei Mauern auf dem Wege, der zu dem Garten des Königs geht. Aber die Chaldeer, so ein anderer Name für die Babylonier, aber die Chaldeer lagen um die Stadt, und der König floh zum Jordantal hin. Aber die Kriegsleute der Chaldeer jagten dem König nach, und sie holten ihn ein im Jordantal von Jericho, und alle Kriegsleute, die bei ihm waren, zerstreuten sich von ihm. Die Chaldeer aber nahmen den König gefangen und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla, und sie sprachen das Urteil über ihn. Und sie erschlugen die Söhne Zedekias vor seinen Augen und blendeten Zedekia die Augen und legten ihn in Ketten und führten ihn nach Babel. Soweit dieser Bericht, mit dem wir nun bereits in Kapitel 25 angelangt sind. Interessant wäre es nun wieder, in anderen Büchern des Alten Testaments nachzuschlagen, was dort über die Belagerung und schließlich die Eroberung Jerusalems zu erfahren ist. Dass es dazu kommt, hat der Prophet Jesaja vorausgesehen. Und das Leid der Menschen in der belagerten Stadt wird in den Klageliedern Jeremias anschaulich geschildert. Dort kommt auch die tief empfundene Demütigung der Israeliten zum Ausdruck, die ja wissen, dass Gott sie zu seinem Volk erwählt und ihnen das sogenannte verheißene Land zum Besitz gegeben hat. Aber ihr eigener Ungehorsam hat dazu geführt, dass nun eine lange Leidenszeit vor ihnen liegt. Bemerkenswert finde ich die Tatsache, dass sich viele Israeliten immer wieder einem frommen Selbstbetrug hingegeben haben. Sie dachten, ihnen könnte nichts passieren, weil doch Gott gewissermaßen bei ihnen im Tempel zu Jerusalem residiert. Aber wie sich nun zeigt, ist Gott weder auf den Tempel noch auf sein Volk angewiesen, sondern umgekehrt, die Israeliten sind auf Gott angewiesen. Und auch die Christen heute sind auf Gott angewiesen. Deshalb hüten wir uns davor zu meinen, dass Gott auf unsere Sympathie, auf unsere Taten und auf unsere Mithilfe beim Bau seines Reiches angewiesen sei. Zurück zu unserem Bibeltext. In Kapitel 25 wird nun geschildert, wie die Eroberung Jerusalems mit der Zerstörung des Tempels, des königlichen Palastes und zahlreicher anderer Häuser ihren grausamen Höhepunkt erreicht. Ich lese weiter ab Vers 8. Am 7. Tage des 5. Monats, das ist das 19. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, als Feldhauptmann des Königs von Babel nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser in Jerusalem. Alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Und die ganze Heeresmacht der Chaldeer, die dem Obersten der Leibwache unterstand, riss die Mauern Jerusalems nieder. Das Volk aber, das übrig war in der Stadt und die zum König von Babel abgefallen waren und was übrig war von den Werkleuten, führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, weg. Aber von den Geringen im Lande ließ er Weingärtner und Ackerleute zurück. In den Versen 13 bis 21, die ich aus zeitlichen Gründen überspringen möchte, wird geschildert, wie die ganze Ausstattung des Tempels nach Babylon gebracht wird, um vor allem das Kupfer einzuschmelzen und für andere Zwecke zu gebrauchen. Des Weiteren werden eine größere Anzahl von Beamten, Priestern und verantwortlichen Leuten des Militärs vom babylonischen König zum Tode verurteilt. Wie eben schon gehört, bleiben nach der zweiten Welle von Gefangenen, die nach Babylon gebracht werden, immer noch Menschen im Südreich Juda zurück. Von Weingärtnern und Ackerleuten war die Rede. Über sie wird nun Gedalia als eine Art Statthalter gesetzt. Doch es kommt zu einer Verschwörung, die damit endet, dass Gedalia getötet wird. Ich springe zu Vers 26. Da machte sich das ganze Volk auf, klein und groß, und die Obersten des Kriegsvolkes, und zogen nach Ägypten, denn sie fürchteten sich vor den Chaldäern. Die Chaldäer, die in unserem Bibeltext schon einige Male erwähnt wurden, bewohnen eigentlich das südliche Babylon. Teilweise wird der Begriff Chaldäer aber auch für die Babylonier schlechthin gebraucht. Tragisch an der gerade geschilderten Begebenheit ist die Tatsache, dass selbst unter den verbliebenen Einwohnern des Südreiches Juda keine Einigkeit herrscht, sondern dass 7 Monate nach der Eroberung Jerusalems der Statthalter Gedalia getötet wird. Aus Angst vor den Babyloniern macht sich daraufhin eine größere Gruppe auf nach Ägypten, um dort Zuflucht zu suchen. Unter ihnen ist übrigens auch der Prophet Jeremia, der allerdings gezwungen wird, mitzugehen. Ab Vers 27 wird nur noch geschildert, was mit König Jojachin geschieht, der ja bereits mit der ersten Welle von Gefangenen nach Babylon verschleppt wurde. Aber im 37. Jahr, nachdem Jojachin, der König von Juda, weggeführt war, am 27. Tage des 12. Monats, ließ Evil-Merodach, der König von Babel, im ersten Jahr seiner Herrschaft Jojachin, den König von Juda, aus dem Kerker kommen und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Sitz über die Sitze der Könige, die bei ihm waren, zu Babel. Und Jojachin legte die Kleider seiner Gefangenschaft ab, und er aß alle Tage bei dem König sein Leben lang. Und es wurde ihm vom König sein ständiger Unterhalt bestimmt, den man ihm gab an jedem Tage sein ganzes Leben lang. Hier endet nun das 2. Buch der Könige. In den Versen davor haben wir noch erfahren, dass eine größere Anzahl von Leuten, die in Juda verblieben waren, freiwillig das Land verließen und in Ägypten Zuflucht suchten. Juda wurde also mehr und mehr entvölkert. Andererseits wird König Jojachin, der sich seit 37 Jahren in babylonischer Gefangenschaft befindet, begnadigt und bekommt offenbar eine Ehrenstellung über den Königen anderer Völker, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben wie er. Ist dies vielleicht schon ein erstes Zeichen dafür, dass Gott sein Volk irgendwann aus der babylonischen Gefangenschaft wieder herausführen wird? In der Sendereihe durch die Bibel steht uns mal wieder ein Wechsel ins Neue Testament bevor. Der Römerbrief des Apostels Paulus wird uns einige Wochen lang beschäftigen, bevor wir dann wieder ins Alte Testament zum 1. und 2. Buch der Chronik zurückkehren. Und damit auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.